ein Ärgernis für den Kunden, der dann halt mit einer unfertigen Handysoftware auf seinem Handy leben muss.
Das betrifft ja nicht nur Handys, das sind WLAN-Router,
genau.
MP3-Player.
Das war nur mal ein Beispiel.
Aber das Interessante dabei ist, also die Idee, da sind wir uns ja alle einig, würde ich auch sagen, da wäre es wünschenswert, aber es scheint ja auch so zu funktionieren. Ich meine, jeder hat ein Handy, jeder kauft sich ein Handy.
Weil es halt keine Wahlmöglichkeit
gibt. Ja, das weiß ich gar nicht.
Man ist ja gezwungen, ein Handy zu verwenden heute in der modernen Welt. Und es gibt ja kein Handyhersteller, beachtet das, mal ein Produkt wirklich ausreifen zu lassen.
Oh, aber das ist ja nicht ganz so einfach. Es gibt ja schon Firmen, die irgendwie auf Linux-Handys gesetzt haben. Es gibt immer wieder Versuche, das zu etablieren. Es ist ja nicht einfach. Ne? Was ich damit sagen will, es ist ja nicht so einfach. Also, es ist ja nicht so... Also es ist kein Selbstläufer, das ist wieder so ein Beispiel. Ich kann nicht einfach mal ein Handy auf den Markt bringen und sagen, das ist jetzt mit Linux und zack, das wird jetzt den Handymarkt revolutionieren. So einfach scheint es ja nicht zu sein. Also es scheinen ja doch noch meiner Meinung nach ein paar andere Faktoren mit reinzuspielen, wo es funktioniert. Anderes Beispiel, denke ich, was jetzt seit mehreren Jahren zum Beispiel ganz klassisch ist, ist einfach diese Unified Messaging oder wie das nennt. Also dass du sozusagen irgendwie so Kommunikation innerhalb deiner Firmastrukturen hast. Würde man auch sagen, wäre abstrakt gesehen super, da irgendwie irgendeine offene Lösung zu nehmen. Wenn man sich aber mal so guckt, am Markt anguckt, sind die hochintegrativen Lösungen im Moment immer noch proprietär und wenig Open Source.
Ja, aber hängt das nicht vielleicht damit zusammen, dass die Leute immer noch zu sehr in kapitalistischen Strukturen denken? Ich meine, wenn wir dieses System hätten, das eben im Interview skizziert wurde, dass man halt mit, Anrecht auf andere Arbeitsleistung entlohnt wird, dann würden die Leute ja auch viel mehr Möglichkeiten haben, Open Source Software herzustellen und sich wieder in anderen Bereichen dafür Arbeitsleistung bedienen zu lassen. Im Moment sagt sich ja eine Firma, klar, das wäre vielleicht toll, wenn wir das Open Source mäßig alles entwickeln und so weiter, aber wenn wir das halt Closed Source Software machen, dann können wir halt den kurzfristigen Gewinn mitnehmen und das ist in unserer Welt im Moment besser, als halt auf eine langfristige Sache zu setzen, dass sich die Software irgendwann in 10 Jahren als offene Lösung durchgesetzt hat, dass alle sie verwenden. Aber ich meine, auf diese 10 Jahre hat ja derjenige, der den kurzfristigen Gewinn haben möchte, keinen Bock, weil wir ja erzogen werden in dem kapitalistischen System. Nimm lieber den kurzfristigen Gewinn mit und denk nicht über längerfristige Ziele nach. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das, was im Interview eben skizziert wurde, die Menschheit mehr voranbringt, weil es halt die Leute mehr längerfristig denken und weil die Kinder wahrscheinlich ganz anders erzogen werden, um an solche Probleme ranzugehen.
Also klar, also was so die Menschheit mehr voranbringt, da gibt es so ein paar Themen, wo ich glaube, wir so als Nerd Alert immer relativ eine ganz klare Vorstellung haben. Also wir wissen zum Beispiel schon, dass Wissen frei zugänglich und frei für jeden sein sollte. Und dass zum Beispiel Patente, Softwarepatente im Speziellen nicht gerade für die Allgemeinheit förderlich sind oder für Innovation. Dennoch, denke ich, muss man ja schon, wenn man solche Systeme hat, irgendwie überlegen, wie man die auch robust macht. Ne? Also was du zum Beispiel sagst, ist ja, hört sich jetzt für mich so an, es funktioniert nicht, weil halt nicht dieser Gutmensch-Gedanke dahinter ist bei den Menschen, die daran sitzen. Das ist natürlich aber ein System, was natürlich vielleicht sehr wackelig ist, wenn das nicht irgendwie robust ist, auch für Leute, die sagen, ist mir alles egal, ich will schnell einen Profit machen. Ich denke, das ist ja auch der Grund, warum sich zum Beispiel innerhalb der Software so Open Source ganz gut durchgesetzt hat, ist, weil es halt langfristig schon Vorteile bietet, die wir ja schon skizzieren. Aber das ist ja genau der Punkt. Kann man das war ja was mein Ausgangspunkt, dass bei Software ich bestimmte Sachen gut nachvollziehen kann. Ich aber Probleme habe, ob das in anderen Bereichen wirklich übertragbar ist oder nicht. Also, und mir da unsicher bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die Rahmenbedingungen halt einfach ganz anders sind. Ne?
Ja, was ich faszinierend an dem Interview fand, ist ja, dass wir im Rahmen der Globalisierung wandern ja immer mehr Produktionsstätten in Billiglohnländer ab, sodass wir halt bei uns, glaube ich, ca. 5 Millionen Arbeitslose zurzeit haben, die wir einfach nicht beschäftigen können, weil wir keine Produktionsstätten für die haben. Und auch im Dienstleistungssektor können ja auch nur bestimmte Anzahl von Leuten beschäftigt werden. Und dass wir das Potenzial dieser Leute eigentlich einfach brachliegen lassen, sie als Hartz-IV-Empfänger sozusagen an den Rand der Gesellschaft drängen. Und was er ja gerade im Interview skizziert hat, dass man diese Leute eigentlich wieder in die Gesellschaft integrieren könnte, dadurch, dass man sie halt mit Arbeitsleistung sozusagen bezahlt und dass sie halt wieder teilnehmen können, dass sie sich künstlerisch betätigen können als Softwareprogrammierer, dass sie halt nicht unter diesem Druck eines Kapitalismus leben müssen, ich muss etwas produzieren, was ich verkaufen kann, sondern etwas, was die Gesellschaft vielleicht längerfristig voranbringt, was ehrenamtlich ist. Und ich finde es eigentlich ein netter Gedanke, diese Leute wieder zu integrieren und nicht an den Rand der Gesellschaft zu drängen, weil man hört ja immer wieder von, dass der Mittelstand verschwindet, dass die Reichen immer reicher werden, dass das System irgendwann deswegen aus dem Ruder läuft. Und ich könnte mir vorstellen, dass man so das wieder schaffen könnte, die Gesellschaftsschichten wieder zusammenzuführen und niemanden an den Rand zu drängen.
Aber das heißt ja im Endeffekt auch, dass jeder durch die Tätigkeit seiner Arbeit motiviert wird. Also sozusagen ein System, wo die Motivation dann besteht, dass die Arbeit, die du machst, dir immer Spaß macht.
Ja, also du sprichst da einen guten Punkt an. Also wer macht dann noch die Arbeit, die keiner machen möchte? Das ist natürlich eine Sache. Aber man könnte ja diese Arbeit, die keiner machen möchte, für die könnte man ja wieder besonders viel Arbeitsleistung bekommen, sodass sich dann wieder Leute finden würden, die sie dann wahrscheinlich trotzdem machen. Aber stimmt, das ist wahrscheinlich so ein Knackpunkt. Also bei Star Trek ist es System ja ganz wunderbar gelöst worden. Dort gibt es ja Energie im Überfluss und völlig kostenlos. Und wenn wir sowas auch hätten, eine billige Energieform...
Hätten wir so fahrliche Probleme nicht.
Dann hätten wir... Also dann, wenn jeder auf genug Energie zurückgreifen kann, die umweltfreundlich kostenlos ist, dann hätten wir schon mal viel gelöst. Und dann könnten wir uns halt mehr um Sachen kümmern, die uns Spaß machen, die wir halt einfach nur machen, auch weil wir denken, sie bringen vielleicht niemanden voran, aber es macht mir halt Spaß und ich kann jederzeit damit aufhören und was anderes machen. Aber weil wir ja halt Grundbedürfnisse regeln müssen, wie ne, Infrastrukturen, Wasser, Strom und so weiter, darum muss sich ja auch jemand kümmern und dafür Geld aufbringen oder eben Arbeitsleistung. Genau, das ist wahrscheinlich der Knackpunkt, warum wir uns nicht in diese Richtung entwickeln können. Obwohl ich eigentlich den Gedanken schön finde, alle Leute zu integrieren und nicht Leute herauszudrängen, weil halt die Globalisierung will, dass die ganzen Produktionsstätten irgendwo anders aufgebaut werden, weil es dort billiger ist.
Ich meine, es ist ja zum Beispiel bei Open Source so, wer weiß von uns wirklich, wie viele gute Ansätze von irgendwelcher Software einfach wirklich verschwunden sind wieder, weil zum Beispiel die Dokumentation fehlte. Weil der das geschrieben hat, zwar total Spaß hatte, irgendeine super Idee umzusetzen, das Ganze aber nie dokumentiert hat. Ich meine, das ist ja eh so eine grundsätzliche Sache bei Open-Source-Programmen, dass es häufig vorkommt, dass einfach die Dokumentation schlecht ist für jemanden, der da einsteigen will und zum Beispiel nicht viel Fachwissen mitbringt. Ne? Das wäre zum Beispiel wegen der Arbeit, die wir eben besprochen haben, wenn jemand, einer hat zwar Lust, andauernd neue Routinen zu schreiben, aber die Routinen, die er schreibt, will er nicht ordentlich dokumentieren. Irgendwie. Und so fände ich bei den anderen Systemen, genau da hat man ja auch dann diese Probleme. Was ist mit solchen Sachen? Ich denke dennoch, was gut ist, ist einfach, auch wenn ich noch am über nachdenken bin und in manchen Sachen auch vom ersten Gefühl vielleicht so ein bisschen skeptisch bin, ob das so einfach geht, solche Systeme, also was sich beim einen bewährt hat, auf andere Sachen zu übertragen, ist natürlich super, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Also überhaupt einfach mal im Austausch und in der Kommunikation überhaupt mal weiterzuspinnen, kann man denn diese Sachen? Ne? Also das finde ich schon eine gute Sache von Keimform und den Leuten, die daran beteiligt sind. Hat das deine Frage soweit erstmal beantwortet?
Ihr redet nicht nur für mich hier.
Er hat eine Frage gestellt?
Die Fragen im Blick höchstens. Was meint ihr denn dieses Wikipedia-Ding, ne? Wo jetzt viele Leute sich beteiligen? Es gibt ein paar Leute, die sozusagen wie ein Gärtner sind, Sachen wieder aufräumen, korrigieren, Tippfehler rausziehen, Bilder dokumentieren, aber vielleicht gar nicht Ahnung haben vom Fachwissen. Ist das so ein eigentlich vergleichbares Modell, ne, was ihr so beschreibt? Irgendwie, es gibt so ein paar Leute, die aktiv irgendwie in der Softwareentwicklung sind, ein paar, die dokumentieren. Jetzt mal so rumgesponnen. Passt das eigentlich nicht? Also ich habe einen kompletten Fachidioten, jetzt ein bisschen übertrieben, der über einen Artikel schreibt und ein paar Leute, die sich um das Drumherum kümmern. Ne? Irgendwie, dass die Sätze richtig ausformuliert werden, dass das Wissen nicht verloren geht, nur weil es irgendwie schlecht rübergebracht wurde. Das gibt's doch schon, ne?
Nennt sich Software-Team, ne? Hm. Weil Software ist ja eigentlich immer eine Teamentwicklung, weil niemand kann heute noch ein wirklich komplexes System ganz alleine entwickeln.
Wobei das Team halt jeder Mensch sein muss, in dem Fall dann.
Ja, das wäre natürlich perfekt, wenn die ganze Menschheit ein Team wäre, ne? Hm. Sozusagen, dass jeder sieht, wo werde ich gebraucht, was kann ich machen und sich dann dort einbringt. Also jemand, der halt Spaß an Dokumentation hat, guckt sich einfach im Internet an, was gibt es für Projekte, wo habe ich einfach mal Lust, mich mit zu beschäftigen, weil immer, wenn ich etwas dokumentiere, bekomme ich dadurch auch neues Fachwissen, bilde mich weiter, bekomme neue Einblicke, nenne neue Teammitglieder kennen und dann hängt man sich an das Team ran und wenn es man halt nicht dazu passt oder es einem keinen Spaß macht, dann wechselt man das Team wieder. Und je nachdem, wo ich dann mitgearbeitet habe, bekomme ich Arbeitsleistungen, mit denen ich dann wieder meinen Grundbedarf decken kann, wie Ernährung und so weiter. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das funktionieren könnte. Also auf jeden Fall wären wir dann nicht so unter dem Zwang, dass wir halt ein Eigenheim kaufen wollen und bis ans Lebensende halt das abbezahlen müssen. Und dass ich deswegen meine Arbeitsstelle nicht wechseln kann, weil ich vielleicht Angst habe, ich kriege keinen neuen Job, ich muss aber meinen Kredit abbezahlen und sonst sitzt eine Familie auf der Straße. Ich meine, das erzeugt ja Zwänge und Ängste, die wahrscheinlich in dem System dann nicht mehr vorhanden wären, sodass sich Menschen wesentlich freier und besser entfalten könnten.
Ja, sehr schön.
Also mir ist das noch nicht ganz klar. Vielleicht kann das noch einer mal wiederholen. Also wie soll das jetzt konkret funktionieren? Also ich gehe jetzt nicht arbeiten für Geld, sondern... Also ich habe es noch nicht wirklich, glaube ich, ganz verstanden. Deswegen habe ich auch noch so eine gewisse Skepsis irgendwie, das wahrzunehmen, was wirklich die Ideen dahinter sind. Also hat das einer irgendwie, oder hat einer eine Vorstellung, wie jetzt zum Beispiel Stefan sich das vorstellt oder wie in diesem Buch, Peer Economics, glaube ich, hieß das. Also ich habe es noch nicht gelesen, ich werde es auf jeden Fall lesen, denke ich mal, und wir werden bestimmt auch darüber dann mal eine Sendung machen. Mir ist es wirklich noch nicht ganz klar. Also vielleicht kann man ja auch irgendwie ein kleines Beispiel, was ich möchte ein Haus bauen, oder wie soll man sich das jetzt vorstellen?
Ja, das sind natürlich alle sehr materielle Gedanken.
Ja, das ging es ja auch im Endeffekt, es ging ja rum. Also so hatte ich es jedenfalls verstanden, dass es darum ging, aus dieser immateriellen Softwareentwicklung das Modell zu nehmen und auf andere Bereiche umzusetzen. Ich denke zum Beispiel, also überall, wo es immateriell ist, kann ich es mir gut vorstellen. Beim kreativen Schaffen wie Musik oder sowas. Also so, dass ich zur Seite meine Musik unter Creative Commons veröffentliche, jeder darf damit weitermachen, was er will. Das kann man sich alles, und irgendwann haben wir eine LP oder eine Scheibe oder was weiß ich was. Oder irgendwie einfach jeweils eine Menge von verschiedenen Stücken, die daraus abgingen. Aber mir ist es noch nicht ganz klar, wie man das wirklich in physischen Gütern wirklich dann sozusagen umsetzen möchte.
Ich denke mal, das ist ja auch noch in der Entwicklung.
Aber es würde sich aber im Interview schon teilweise ein bisschen konkreter und hier erzählen. Also kann man noch nicht irgendwie wirklich was sagen. Also reine wirklich noch in der Entwicklungsphase, meinst
du? Ja, zumindest versucht man ja erst den Anfang mit den physikalischen Gütern zu finden.
Also ich finde auch die Rand denken gut.
Der Replikator, der fehlt noch, ne? Der eine große Replikator, der dir aus Energie irgendwas erzeugt. Das wäre schön, ne?
Der Replikator erzeugt uns ja eigentlich Gegenstände, die repliziert werden.
Genau.
Und verbraucht nur viel Energie und die Energie ist kostenlos und dadurch kann ich mir alles produzieren. Also und man muss halt nur einen Gegenstand produzieren, das Abbild dort einmal einstellen und jeder kann es sich auf der Welt replizieren.
Das aber was passt, so ein Mettwurstbrötchen im Replikator herzustellen an Energie verbraucht, da kommt, glaube ich, der Gesamtverbrauch der Menschheit heutzutage an einem Tag oder was irgendwie auch auf die Haben-Wollen-Seite. Also es ist irre, ne? So Materie zu erzeugen. Ich glaube, mit ein paar Atomen hat es schon irgendjemand geschafft, die zu formen. Aber komplexere Molekülketten und daraus ganze Gebilde zu bauen, die in Ort und Raum und
Raum und Zeit bestehen. Das sind doch jetzt auch so technische Allmachtsfantasien. So.
Ja. Ich würde mal sagen, dass wir mal die C-Dur-Moleküle durchstarten.
Ja, das C-Moll-Moleküle habe ich auch hier vorrätig.
Und das haben wir schon, ne? Das haben wir schon hier.
Ja.
Sehr gut. Und
replizierbar. Ja.
Ihr hört den Nerd Alert. Wir diskutieren fleißig über alternative Gesellschaftsformen basierend auf Open Source Software. Ja. Ausgehend. Basierend ist ja sogar falsch. Ausgehend. Vielleicht gibt es ja in den neuen Formen auch wieder proprietäre Software, aber der Rest ist frei.
Wir replizieren jetzt erstmal ein paar Musikbits in den Äther.
Ja. Jo.
Ja, hier sind schon wieder wilde Diskussionen ausgebrochen. Wir wollten euch zum nächsten Thema übergehen und ärgern uns schon gerade wieder. Nächstes Thema ist, was das Bundesverfassungsgericht gerade alles so urteilt. Und ja, da gab es ja vor 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen schon ein tolles Urteil, was uns ein neues Grundrecht beschert hat. Ja, ich habe da mit den Jungs vom Dr. Bunsen irgendwie schon drüber gesprochen. Mich würde ja mal eure Meinung dazu interessieren, weil na, unser Fazit war eigentlich gar nicht so positiv wie die ganzen Meinungen, die da nach diesem Urteil gesprochen wurde. Und ich finde, das wiederholt sich auch etwas bei dem neuesten Urteil, Entschuldigung, was gestern gesprochen wurde mit den Scannen von den Autokennzeichen. Da hat ja auch wieder das Bundesverfassungsgericht pro Bürger, pro Individuum gesprochen, angeblich. Ich finde da vor allen Dingen, wenn ganz viele Leute immer sagen, ja super, na, wir haben jetzt ein neues Grundrecht und na, wir werden jetzt alle geschützt. Und gleichzeitig sagt aber der Innenminister oder die Landesinnenminister, ja super, wir haben jetzt endlich Rechtsklarheit, wir dürfen scannen, wir dürfen online durchsuchen, dann stimmt da doch irgendwas nicht. Das sind doch eigentlich total gegenläufige Auffassungen, oder nicht? Und da, also so, wir haben uns neulich bei Dr. Bunsen da eher kritisch zu geäußert, nämlich von wegen große, hohe Hürden zur Online-Durchsuchung, hohe Hürden zum Kfz-Scanning. Wie seht ihr das?
Also an dem Tag, als es rauskam und auch in den 1-2 Tagen danach, habe ich ja auch viel darüber gelesen. Ich dachte so, hey, okay, eigentlich könnt ihr komplett einpacken. Auch eure ganze Vorratsdatenspeicherung könnt ihr mal einstellen. Und ja, dann irgendwie dieser ganze Widerhall bei den Herrn Ministern, die dann, genau wie du gerade beschrieben hattest, da sich bestätigt fühlen. Jeder war auf einmal ein Gewinner und ja, der fahle Geschmack bleibt. Dadurch, dass die natürlich irgendwie das durchsetzen. So, dann wird daraus auf einmal ein BKA-Gesetz geschnipselt. So gehen wir mit den Verdächtigen um. Jetzt haben wir da genauere Grenzen.
Also ja. Jetzt mal als Beispiel. Gestern wurde auf dem Heise News-Ticker die Meldung gebracht, in Bayern sollen sogar 5,1 Millionen Kfz-Kennzeichen pro Monat gescannt werden. 5,1 Millionen.
Und die werden doch gleich wieder gelöscht.
Ja, aber ich meine, wie kann das bitte sein, auch bei der Gesetzgebung, na, die in NRW schon herrschte, die jetzt ja praktisch gekippt wurde durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass da niemand zurücktreten muss, dass da niemand seinen Hut nehmen muss, dass da niemand in Knast geht, weil er Datenschutz lange übertreten hat, schon lange.
Es gibt vielleicht 10 Millionen Einwohner in Bayern. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht hat die Hälfte ein Auto. Das heißt, eigentlich jeder Autofahrer in Bayern ist vielleicht mal im Schnitt gescannt worden. Ist jetzt vielleicht ein bisschen stochastisch, großer Schwachsinn. Aber wie machen die das? Wahrscheinlich über diese Mautbrücken, oder? Ich meine, wie kann man 5,1 Millionen Autos erfassen? Doch nur über solche Systeme, die auf Autobahnen stehen.
Es gibt auch portable Systeme.
Ja, klar, aber da fahren nicht 5,1 Millionen Autos lang.
Maut ist natürlich, also bietet sich sehr an dafür. Ne? Es steht da und hat die Funktionalität. Und
wir müssen ja nochmal dazu sagen, als das Mautsystem eingeführt wurde, haben uns ja mehrere Politiker gesagt, nur für die Lkw-Maut. Ja,
die rennt jetzt
niemals auch für sich, ist ja. Eine Lkw-Maut geplant, niemals ist geplant, damit irgendwas anderes zu machen.
Gut, soweit ich weiß, hat die Telekom sich auch erfolgreich gewehrt dagegen, dass die Mautbrücken dafür eingesetzt werden, aber dann machen sie es wohl irgendwie anders.
Die Geschichte ist ja eigentlich noch schon viel, viel länger in der Vorbereitung. Die Kennzeichen, so wie sie heute haben, mit dem alles ein bisschen kantigere Buchstaben im Gegensatz zu früher. Wer noch ein altes Kennzeichen ab und zu mal sieht, weiß, was ich meine. So den Unterschied, die Buchstaben sehen anders aus. Das ist ja nur deshalb gemacht worden, damit man sie automatisch erkennen kann und angeblich nicht mehr mit irgendwelchen kleinen Klebestreifen zu anderen Buchstaben transformieren kann. Genau für den Punkt irgendwie automatische Datenerfassung.
Ganz kurz, meintest du, die Telekom die Verbindungsdaten bei Flatrates länger aufhebt, als sie aufheben darf? Hat sich dagegen gewehrt?
Wie jetzt? Ist das die gleiche Telekom?
Das ist die gleiche Telekom. Das ist auch die gleiche Telekom, die gerade Source Code unter Open Source Lizenz freigestellt hat. Aber nee, die hat einfach, glaube ich, aus eher finanziellen Gründen irgendwie gesagt, so ja, nee, da müsst ihr eure eigenen Brücken bauen, wo ihr scannt.
Oder das kostet natürlich irgendwie ein Bearbeitungsgebühr, ist ja klar.
Gut, aber jetzt nochmal zurück zu dem Anfangsthema. Genau. Wie kann das sein, dass sich alle gleichzeitig freuen? Wie, genau, kann es, ja, wie kann es sein, dass niemand, wenn er eklatant Rechte verletzt hier in diesem Lande, mal seinen Hut nehmen muss, weil er zu viel gemacht hat und das irgendwie weit außerhalb der Gesetze war oder des eigentlich moralisch Möglichen? Und wie kann es sein, dass Frau Tsipras und Herr Schäuble gestern irgendwie dieses Abkommen mit den USA unterschrieben hatten, sich gegenseitig noch die Hände geschüttelt haben, wo Daten ausgetauscht werden über potenzielle Terroristen? Wir wissen ja, heute ist jeder potenzieller Terrorist, mit DNA-Spuren, mit ja, Profilen, wie kann das sein?
Ja, erstmal, ich glaube, wegen diesem, dass jeder ein Gewinner ist, das ist einfach, weil die alle schon, die Parteien sind alle in dieser Maschinerie, Wahlkampf permanent. Bei jeder Wahl, stellt sie, da kann man ja auch feststellen, ist immer jeder Gewinner, jede Partei hat gewonnen. Ist egal, wie so ein Wahlausgang irgendwie ausgeht. Ich glaube, das darf man einfach wirklich nicht mehr so ernst nehmen. Das ist einfach so, egal wie, ich glaube wirklich, egal wie ausgeht, irgendwie gewinnen sie immer alle.
Aber spätestens an dem Punkt, wo die Parteien dann gesagt haben, so ja, endlich, Online-Durchsuchung ist jetzt endlich erlaubt worden.
Ja, ich meine, aber das ist doch teilweise, wenn man das mal gelesen hat, irgendwie, das war doch Satire teilweise. Also wenn dann auch wirklich irgendwie bestimmte Leute sagen, die eigentlich hier zurückgepfiffen wurden, na endlich wurden wir mal darin bestätigt, was wir wollen und sowas. Ich meine,
ja, also, aber gibt es nicht so eine Art Rechtsfreiheit für unsere Herren Politiker, ja, die für ihre Entscheidungen im Amt und so weiter eigentlich nicht so direkt belangt werden können.
Ja, das ist natürlich auch schwer, weil die werden natürlich sagen, gut, jetzt hat sich jetzt rausgestellt, dass es nicht verfassungskonform war, aber das war ja nicht, als wir das gemacht haben.
Also ne? was sie zu erwarten haben, im schlimmsten Falle wäre doch irgendeine Anhörung, das hatten wir doch mit Schily noch vor 2 Jahren, ne? Wo er sich vor so einem Ausschuss verteidigen musste zu seiner Politik.
Ja, für diese Klasse war doch die Dienstanordnung, ne? Dass er dann sozusagen da schon genehmigt hat, dass man sozusagen
irgendwie. Ja, die illegale Rechtspraxis, wie Herr Pofalla gesagt hat, von Herrn Schily wurde endlich erfolgreich zurückgedrängt.
Ja, und was aber hatte das zur Folge? Er saß da halt wie ein Drops irgendwie. Und das war die Konsequenz. Es fühlt sich keiner der Herr Politiker doch für seine Taten verantwortlich, weil man ihn dafür nicht verantwortlich machen kann.
Ich glaube, das war der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, und da bei dem ging das ja um das Gesetz in Nordrhein-Westfalen mit der Online-Durchsuchung. Der sozusagen, oder es war dann die Regierung in Nordrhein, die zum Beispiel formuliert hat, irgendwie, dass sie da so jetzt endlich beigetragen haben, Rechtssicherheit zu haben. Und so. Ich meine, aber ich finde, da kann man wirklich wirklich nur noch zynisch den Kopf schütteln, weil na klar, geht das jedem durch den Kopf und fragt sich, warum kann die Politik immer ständig irgendwie sozusagen über die Bresche hinausschießen? Testballons starten, wo dann das Verfassungsgericht kommen muss und sagen muss, nee, Freunde, das ist jetzt aber mal wieder ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ne?
Die ja die letzte Bastion mittlerweile sind. Naja, Politiker können ja mittlerweile alles umsetzen. Gestoppt wird es vom Bundesverfassungsgericht. Und sobald diese noch liberalen Richter irgendwie das zurückpfeifen können, schön und gut. Aber hat sich mal jemand angeguckt, wie das Bundesverfassungsgericht zusammengesetzt wird? Das schlagen die Parteien vor, wer da reinkommt.
Ja, ich meine, deswegen,
das sind überhaupt nicht demokratisch legitimiert.
Naja,
legitimiert.
Ja. Aber
unser Kanzler auch nicht.
Ich finde erschreckender darin, dass in der Politik sozusagen kein Verständnis mehr da ist, auf welchem Terrain sie sich eigentlich bewegen sollten. Also es wäre mir ziemlich peinlich, wenn ich Gesetze machen würde mehrmals, wo ich im Endeffekt dann gesagt kriege, oh, das ist aber nicht mit unserem Grundgesetz vereinbar.
Das sind ja auch noch, diese Punkte, die wir schon genannt hatten, da gab es ja auch noch diese Pendlerpauschale, die wieder zurückgerufen wurde. Es gibt ja zig Gesetze. Mich würde mal interessieren, wie so das Verhältnis ist von herausgebrachten Gesetz zu wieder zurückgezogenen, weil verfassungswidrig.
Das weiß ich zufällig. Ja, und zwar in unserer Legislaturperiode, also wo wir die große Koalition haben, sind 4 Gesetze, glaube ich, vom Verfassungsgericht zurückgezogen worden.
Ist das überdurchschnittlich viel oder wenig?
Das ist sehr überdurchschnittlich viel, weil es
war auch mein Gefühl so.
Glaube ich, nur eine Periode, wo einmal zwei Gesetze zurückgepfiffen wurden. Also unsere Regierung jetzt hat vier nicht verfassungskonforme Gesetze erlassen. Ich bekomme sie jetzt alle nicht mehr zusammen. Teilweise waren das auch Banalitäten, aber das zeigt den Trend, dass unsere Regierung sich anscheinend aufgrund der großen Koalition und der großen Macht, die sie dadurch auch ausübt, im Bundestag und Bundesrat, sich gar keine Gedanken mehr darüber macht, was ist eigentlich zulässig. Und wenn ich den Datenschutz verletze oder die Privatsphäre der Bürger, habe ich ja eigentlich auch gar keine Strafen zu erwarten. Und was mir eigentlich Angst macht, ist, was ist, wenn das Verfassungsgericht sagt, wie zum Beispiel beim Kfz-Scanning, beim Nummernschild-Scanning, das ist verboten, aber die ganzen Bundesländer sagen, ja wieso, da halten wir uns nicht dran, wir machen es einfach trotzdem weiter. Was passiert dann? Ich meine, Strafen haben die Leute nicht zu erwarten und das Bundesverfassungsgericht hat ja eigentlich auch keine Macht. Die erlassen ja sozusagen Urteile, aber es ist ja sozusagen ein Konsens, dass man sich an diese Urteile hält. Was machen wir, wenn unsere Politiker sich aber nicht an diese Urteile halten, wenn sie einfach weitermachen? Was passiert dann in unserem Land? Und ich sehe da irgendwie einen Trend, dass sowas zurzeit passiert, weil mehrere Bundesländer haben ja gesagt, wir scannen trotzdem weiter, weil das Urteil ist in dieser Form für uns nicht gültig.
Tja, schwierige Frage. Ich weiß nicht, also, kann man denn da als Betroffener persönlich gegen klagen? Muss man wahrscheinlich, ne? Und dann geht das wieder zurück und hin und her.
Also was mich wundert, vor anderthalb Jahren, als beim CCC-Kongress die Losung ausgerufen wurde, der Krieg ist verloren, um Datensicherheit und Privatheit, war die Bestürzung groß. Dann wurde festgestellt, ja, vielleicht ist es wirklich so, vielleicht kann man nur noch kleine Schlachten gewinnen, aber tatsächlich sind wir weit hinter dem, was wir wollen in Sachen demokratiefreundlicher Datensicherheit, dass sich Leute auch einbringen wollen. Und jetzt nach dem letzten Spruch zur Online-Durchsuchung vom Bundesverfassungsgericht, da waren die Leute irgendwie so euphorisiert, dass sie gesagt haben, also mit Leute meine ich CCC, ja, das mit dem Krieg ist verloren, das stimmt ja so gar nicht. Vielleicht ist der Krieg ja doch nicht verloren und der gute Rob aus Holland, den ich ja eigentlich schätze, meinte, ja, Deutschland ein Vorbild für für internationale Gesetzgebung und für Holland und Niederlande, sagt man ja. Und da dachte ich nur so, mein Gott, überlegt euch doch mal irgendwie, was sind das für hohe Hürden, wenn ein Richter irgendwie eine extra Begründung für eine Online-Durchsuchung schreiben muss? Was ist denn das? Nur weil er da irgendwie nochmal einen extra Zettel schreibt?
Na, es gab da ja doch noch schon irgendwie den Nebensatz, irgendwie Leben.
Also das ist ja irgendwie die Staat, der Staat muss irgendwie schwer gefährdet
hohe
sein.
Hohe Güter, so, ne?
Ja, hohe Güter? Der Staat ist doch
dauernd gefährdet. Ja, aber gefährdet, ein MP3 wäre kein hohes Gut. Aber
wie würdest du denn das formulieren? Also wenn du jetzt zum Beispiel vorhast, du willst es eigentlich unterbinden, aber es muss, oder sagst du gehst davon aus, in ganz speziellen Fällen muss es irgendwie möglich sein, auf den Rechner zuzugreifen. So, wenn das jetzt eine Prämisse ist, eine Ausgangslage, wie würdest du das denn besser formulieren? Ich meine, ich glaube, das sind schon echt kluge Köpfe und ich glaube, die haben schon gesagt mit dem Urteil ganz klar die Politik abgewatschelt und gesagt, so nicht. Also so. Und ich glaube, das ist das, warum auch die Freude da ist. Aber ich glaube, auch denen war natürlich klar, dass sie das nicht, also sie können auch nicht sagen, es gibt sowas wie einen Rechner und da darf nie einer reingucken oder so. Ich glaube, das ist die Motivation, so verstehe ich das, was sie damit gesagt haben.
Also wenn man jetzt mal als Beispiel die Wohnungsdurchsuchung vor G8 nimmt, wo deutschlandweit zig Wohnungen durchsucht wurden und Rechner beschlagnahmt wurden, das ging auch alles. Und das war nach Paragraf 129a Terrorismus, der alte Schwabbelparagraf, wo man gern mal Leute mit ausspioniert und Netzwerke und wer kommuniziert mit wem. Und da muss ein Richter auch eine Begründung schreiben.
Und wie ist das jetzt? Ja, das möchte ich sagen. Wie ist das jetzt mit dem Rechner, der damals mitgenommen wurde? Ändert sich da jetzt was? Dürfen die jetzt trotzdem den Rechner weiterhin so einfach mitnehmen oder ist das zum Beispiel nicht
das
so einfach?
Das ist ja egal. Die Sache ist, dafür notwendig ist, dass ein Richter eine extra Begründung schreiben muss und vor allen Dingen das hohe Gut des Staates ist in Gefahr. So. Und das war da auch in Gefahr. So, und das hat gereicht für zig Wohnungsdurchsuchungen, wo hinterher gesagt wird, okay, das war doch illegal. Aber was passiert dann? Gar nichts passiert dann.
Genau, der Richter wird nicht bestraft, die Polizei wird nicht bestraft, die Durchsuchung durchgeführt hat, der Staatsanwalt nicht, der das Ganze beantragt hat. Es passiert einfach nichts.
Ja, ein Richter ist aber auch unser System, kannst du nicht so leicht bestrafen. Ne? Weil wir gehen ja davon aus, dass er sozusagen
von falsch gedeuteten, sag ich mal, Beweisen, die ihm vorgelegt wurden, eine Wohnungsdurchsuchung genehmigt, die eigentlich so laut Gesetz gar nicht zulässig gewesen
wäre. Dann kann er eine Dienstaufsichtsbeschwerde, glaube ich, oder wie heißt das so, kriegen. Ne? Hm. Aber wir haben ja schon sozusagen nochmal, ich glaube, also das ist schon im gewissen Sinne.
Also mir fällt da auch nichts Besseres zu ein, außer, dass das keine hohe Hürde ist.
Ja, das ist für mich zum Beispiel, ich bin mir da nicht so sicher. Ich kann das jetzt in dem Beispiel, man muss es sehen, wie sich entwickelt. Ich gebe dir zu, bei dem Schwabbelparagrafen, das ist ganz gut formuliert. Jetzt müsste man nochmal gucken, zum Beispiel terroristischer Akt steht zum Beispiel in dem neuen gar nicht, also überhaupt der Begriff Terrorismus, irgendwas mit Terrorismus, während der in diesem Schwabbelparagrafen ziemlich genau als Kernmerkmal kommt, wo wir das Problem haben, dass dieser, was ist Terrorismus, schon los ist. Haben wir das ja jetzt bei dieser Online-Durchsuchung nicht zum Beispiel.
Ja, bei Terrorismus reicht ja mittlerweile, dass ein Auto brennen muss. Und das ist ja schon
Terrorismus. Farbbeutel reichen auch, ne? Farbbeutel, die an die Wand knallen, ist auch schon Terrorismus. Ja,
ich meine nicht, dass ich das begrüßen würde. Na, die armen Autos, könnte man bestimmt besser einsetzen, als die abzufackeln. Aber ich meine, das ist dann ja hier schon Terrorismus und der Staat ist in Gefahr.
Trotzdem, ich sehe es immer noch relativ positiv. Wir haben nämlich zu diesem Urteil noch dazu einen neuen Eintrag in unser Grundgesetz bekommen.
Aber das deswegen, da denke ich, muss man vorsichtig sein. Also ich glaube, wir können das zwar so formulieren, wir haben ein neues Grundrecht oder so, aber es ist ja nicht faktisch ein neues Grundrecht. Also, wie du schon selber sagst, es ist nicht im Grundgesetz drin.
Es ist abgeleitet.
Verfassungsrichter können gar nicht Grundrechte definieren, das kann nur die Politik. Wie du sagst, es ist sozusagen einfach zwei verschiedene existierende Sachen zusammengenommen und auf neue Techniken übertragen. Ne? Aber man kann das natürlich griffig, und das finde ich auch legitim, schön sagen, wir haben ein neues Grundrecht. Aber es ist nicht wirklich ein neues Grundrecht. Von der Verfassung aus gesehen jetzt. Ne?
Ja, und der wurde ewig nicht gedreht, das stimmt schon.
Ja, und das haben ja auch die Verfassungsrichter, haben keine Legitimation, ein neues Grundrecht zu definieren, das können die gar nicht.
Also, Fazit würde ich sagen, die Demonstration, die am Samstag in Köln stattfindet, wo es wieder um Online-Rechte geht, wo es um
Datenschutz, Privatsphäre,
all diese Sachen geht, würde ich sagen, ist überhaupt nicht überflüssig geworden. Es lohnt sich, dahin zu fahren, auf die Straße zu gehen, vielleicht mal die 15.000 Leute vom letzten Sommer zu toppen und weiterhin zu signalisieren, dass das Thema einfach noch nicht gegessen ist.
Das wird, glaube ich, auch nie gegessen, das muss man auch mal sagen. Das ist ja immer wieder, jetzt kann ja jederzeit wieder was Neues Gesetz vorankommen. Und das ist ja auch immer eine Interpretationssache. Vielleicht als Theorie, warum sich so viele gefreut haben, wobei man natürlich, ich gebe dir natürlich schon recht, das ist jetzt kein Blankoschein, dass man sagen kann, ist für immer sicher. Aber es ist sofern schon, dass ich mich natürlich auch ein gewissen gefreut habe, dass einfach schon mal eine bestimmte Richtung und eine bestimmte Politik abgewatschelt wurde und gesagt wurde, so einfach geht das nicht. Es gibt sowas schon noch wie Bürgerrechte und Privatsphäre und aber ich glaube, man muss natürlich auch so sehen, wie wir schon festgestellt haben, haben eigentlich alle politischen Kreise sich als Gewinner gefühlt. Jetzt stell mal vor, die das beantragt haben, also die da sozusagen die Klage eingereicht haben, hätten gesagt, oh, wir haben verloren. Das wäre ja ein PR-Desaster.
Okay, das wäre schlimm.
Verstehst du? Und deswegen mussten natürlich dann bestimmte Leute, die das dann eingereicht haben und sich monatelang da so ganz stark gemacht haben, auch den Gewinner spielen. Da muss man Verständnis für haben.
Auf jeden Fall, da habe ich auch Verständnis für. Na, das wäre auch schlimm, wenn das nicht der Fall wäre. Nichtsdestotrotz, der Krieg ist noch lange nicht gewonnen.
Auf den Punkt wollte ich sowieso noch mal zu sprechen kommen, weil der Krieg ist nicht wirklich schon seit langem, langem verloren und es gibt wirklich keinen Grund, sich zu freuen. Nehmen wir mal an, Datenschutz wäre wieder das höchste Gut in der EU. Online-Durchsuchung würde mit hohen Strafen belegt werden und so weiter. Dann würde trotzdem ein Großteil unserer Internetkommunikation überwacht und abgefragt werden, nämlich von den Geheimdiensten. Da gibt es zum Beispiel das weltweite Abhörsystem Echelon. Das ist ein Zusammenschluss aus den USA, Kanada, Großbritannien, Neuseeland und Australien, die halt weltweit einen Großteil der Kommunikation abhören. Da das ein Geheimdienstprojekt ist, existieren natürlich viele Gerüchte darüber. Ich will mich mal auf wenige Tatsachen berufen, die über das System bekannt sind. Zum einen gab es im letzten Jahrtausend einen EU-Untersuchungsausschuss zu dem Thema und die haben festgestellt, dass Echelon ganz klar gegen das Menschenrecht auf Privatsphäre verstößt und dass es deswegen eigentlich in der EU nicht zulässig ist. Trotzdem macht Großbritannien dort mit und ist auch weiter Bestandteil dieses Systems. In Deutschland gab es bis 2004 eine Echelon-Station, die erst, also 2004, abgeschafft wurde.
Bad Aiblingen war die doch.
Genau. Und man muss bedenken, also im letzten Jahrtausend stellte die EU fest, Echelon verstößt gegen die Menschenrechte und trotzdem hat Deutschland noch mehrere Jahre gebraucht, um diese Station in Deutschland zu schließen. Und das System wird natürlich in der Presse viel überbewertet, aber es ist eigentlich bekannt, dass ein Großteil der Internetkommunikation über dieses Abhörsystem abgehört wird und dass es auch schon teilweise zur Industriespionage genutzt wurde. Man muss ja bedenken, das Echelon-System wird ja von amerikanischen Firmen aufgebaut und auch mitgefördert. Und das sind ja eigentlich auch Firmen, die sich häufig an Präsidentschaftskandidaten beteiligen. Und die wollen natürlich dann auch gerne wieder einen Nutzen aus diesem System haben. Und die USA sagt sich, wenn jetzt unsere Firmen gegen europäische Firmen bieten weltweit, dann arbeiten die europäischen Firmen ja auch mit Bestechungsgeldern und anderen unsauberen Tricks. Warum sollen wir unseren Firmen nicht helfen, indem wir die Kommunikation dieser Firmen abhören und unseren Firmen dadurch einen Vorteil verschaffen, was man eigentlich ganz platt als Industriespionage bezeichnen könnte.
Aber brauchen wir dann nicht doch die Online-Durchsuchung bei diesen Firmen?
Also wäre es nicht viel schöner, wenn man sich auf die Privatsphäre berufen könnte und sagen könnte, Kommunikation ist eigentlich privat, es sei denn, es ist wirklich die Sicherheit des Staates gefährdet. Genau.
Das Schöne also, dabei ist aber, um ganz kurz nochmal da jetzt so, eigentlich kann ja jeder was machen. Jeder kann ja anfangen zu verschlüsseln. Also das heißt, man hat es ja selber als Bürger in der Hand, auch als Firma in der Hand, genau gegen solche Systeme was vorzunehmen. Also
ja, aber dann kann man immer noch feststellen, mit wem du kommuniziert hast und daraus dann wieder Rückschlüsse ziehen.
Bei dem jetzigen Aufbau schon, aber selbst da könnte man Systeme
entwickeln. Wenn du deine E-Mail verschlüsselst, musst du bedenken, das Subject wird ja nicht verschlüsselt. Und manche Leute schreiben in das Subject schon so viel rein, dass man daraus wieder Rückschlüsse über die Nachricht ziehen kann.
Aber das ist ja eine Erziehungsaufgabe, dass du einfach nur Unsinn in dein Subject schreiben müsstest. Also du hast schon recht, ich denke nur, wir müssen aufpassen, dass man jetzt, jetzt vermischen wir natürlich viele Sachen, deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen, wir sind jetzt irgendwie...
Ja. Vielleicht um das ein bisschen aufzuklären, weil wir hatten nämlich gerade auch einen Anrufer, der eine Frage dazu gestellt hat, und zwar Ingo vom Verfassungsschutz hat uns gefragt, ob Herr Schäuble denn auch Zugriff auf alle unsere Rechner hat. Und gerade mit der Echelon-Geschichte, die ja auch immer so ein bisschen schwammig ist, weil man so wenig darüber weiß und man nicht weiß, welche Kommunikation da alles abgehört wird und der Online-Durchsuchung, so wie sie jetzt geplant wird, die ja auch Bundestrojaner genannt wurde, würde ich mal das unterscheiden zwischen diesen Fällen. Also Bundestrojaner, Online-Durchsuchung, da ging es darum, dass das BKA in eine Wohnung eindringt, die Festplatte kopiert, die bei sich analysiert, ein Programm schreibt, den sogenannten Bundestrojaner darauf.
Darf ich da nochmal einhaken? Bei der Online-Durchsuchung ging es doch darum, dass man gerade nicht in die Wohnung eindringt.
Ja, das ist ja Vorarbeiten, die jetzt gerade
Nummer. Ja,
das geht über die DSL-Leitung, die Festplatte.
Nein. Da gibt es viele Spekulationen zu. So wie ich den Herrn Zierke verstanden habe und auch seine Mitarbeiter, war diese Sache Zugriff übers Internet auf die Rechner schwer machbar, nicht machbar. Und Tatsache ist, dass die Online-Durchsuchungen, die schon durchgeführt wurden, immer so stattgefunden haben, dass in die Wohnung des Verdächtigen eingedrungen wurde, das System analysiert wurde, extra ein Programm geschrieben wurde.
Genau, so eine Art Verwanzung. Ne?
Genau. Der Ausgangspunkt war, also ich meine, so stelle ich mir das vor, natürlich wurde denen immer mal gesagt, Mensch, die sind doch alle am Internet, lass uns eine Online-Durchsuchung machen. Es sind natürlich bestimmte Menschen, die sich sehr ihres Amtes verpflichtet fühlen, für Sicherheit zu sorgen, durch totale Überwachung, in absolute Begeisterung, ne, irgendwie gesprungen. So, nun hat sich aber natürlich rausgestellt, als man diese Sache weiter verfolgte, nehme ich an, dass jeder Rechner ein bisschen anders ist. Und es ist alles nicht so einfach. Welchen Patch-Level hat er, welches Betriebssystem hat er, welche Programme hat er installiert, welche Virenscanner hat er, welche Firewalls hat er, was weiß ich was. So, dass man festgestellt hat, oh, so naja, liegende Wollmilchsau, so ein Trojaner, der überall hingeht und passt, funktioniert leider nicht. Und Ich denke, und dann ist natürlich daraus erwachsen, das, was du meintest, dann haben sie nämlich festgestellt, vielleicht müssen wir das System erstmal genau analysieren, um genau für das System einen Trojaner zu schreiben, das er nicht erkannt wird.
Es wurde wohl auch schon so gemacht, dass so eine Art CD extra entworfen wurde, die so Gratis-Software oder so versprochen hat und den Leuten in den Briefkasten geworfen wurde. Oh, hatte
ich früher auch öfters.
Das geht doch viel einfacher. Man muss das doch nur mit dieser Elster-Software verteilen. Und demnächst müssen wir alle elektronisch unsere Steuererklärung abgeben. Also muss sich jeder das Programm runterladen. Und da kann man doch super den Bundestrojaner
mit reinfallen. Ja, aber das ist doch nur für Windows. Wenn du kein Windows hast, musst du auch keine Angst vor Elster haben.
Aber dann zwingen wir die Leute halt, ihre Steuererklärung unter Windows abzugeben.
Also der Fall, den schien es auch schon gegeben haben, wo per gratis verteilter CD so ein Rechner infiziert wurde. Aber das sind halt die Fälle der Online-Durchsuchung. Und diese Geschichte, darüber weiß man auch relativ wenig, aber ab und zu wird darüber irgendwie so ein weiteres Detail bekannt. Und was Echelon angeht, da geht es, denke ich, eher um Satellitenkommunikation. Sonst gäbe es diese riesen Schüsseln auch nicht, die in, wo war das, Bad Nauheim oder irgendwie
Bad Aibling war es.
Bad Aibling, von den großen.
Ja. Ich glaube, da geht es einfach schon um klassische, ich glaube auch viel Telefone. Das Interessante dabei, um das nochmal zu sagen, ist, dass das ja schon lange sozusagen in der, ich nenne das jetzt mal, oder wurde gern immer in die verschwörungstheoretische Ecke, wurde das lange Zeit gepackt gerne, auch von der Politik. Und das ist ja durch, ich weiß nicht, ob es die Grünen, irgendjemand hat da mal eine Einreichung gemacht, das zu untersuchen. Und seitdem ist es erst seit ein paar Jahren jetzt offiziell, dass man zugeben muss, oder gibt es wirklich irgendwas. Vorher wurde das ja immer totgeschwiegen, ne? Das gibt's nicht. Und wer behauptet, Mensch, wisst ihr eigentlich, dass hier ein paar Meter weiter in Bad Aibling irgendwie versucht wird, unsere Kommunikation irgendwie abzuhören, hätte dann, war die Masse noch damals gesagt, nee, niemals, doch nicht bei uns, das ist nicht machbar.
Also Tatsache ist jedenfalls, und das sind ja auch relativ neue Infos, dass die NSA, die No Such Agency, die unbekannte Behörde der USA, wo es um Informationen geht, schon seit langem weit über, oder was, die CIA? Ich verliere
die manchmal. Die NSA hat ihre Befugnisse massiv überschritten und viele
inländische weit über ihre Befugnisse agiert, und vor allen Dingen, sie hatten einen geheimen Etat, mit dem sie ihre Aktionen durchgeführt haben. Und das führt mich dann nämlich wieder zurück über kommende Gesetze in diesem Lande, wo es heißt, BKA soll BND ähnliche Befugnisse bekommen, nämlich soll nicht mehr sich rechtfertigen, nicht mehr befragbar sein über bestimmte Vorkommnisse. Das heißt, die kann dann ganz einfach ähnlich agieren wie die No Such Agency in den USA. Und das ist dann nicht mehr geheimdienstlich, wie wir es eigentlich schon lange kennen, sondern das ist das BKA, das ist das Bundeskriminalamt, was dann einfach machen kann, was es will. Und das soll ja auch zur BKA-Novelle gehören, die Herr Schäuble plant. Und da kann Grundrecht noch so viel wie will eingeräumt werden vom Bundesverfassungsgericht, solange eine Behörde nicht mehr kontrollierbar ist, weil kritische Fragen gestellt werden können, wird es ganz schwierig zu gucken, was machen die eigentlich.
Zumal es ja jetzt schon echt auch Kritiker gibt, die sagen, so ein parlamentarischer Kontrollausschuss, was ja genau der Mechanismus ist, um Geheimdienste in Deutschland, also deutsche Geheimdienste sozusagen, ab und zu mal zu überprüfen, schon sagen, es ist eigentlich eine Farce. Wir haben auch jetzt schon überhaupt keine Chance, wirklich zu überprüfen, was da gemacht wird.
Ja, das hat man ja auch bei den Afghanis-Einsätzen und Ähnlichem gesehen, wo Sondereinheiten unterwegs waren und wo ja der Außenminister und hohe Herrschaften irgendwie Auskunft geben sollen. Die sagten nur so, ja, nö, haben sich gewunden.
War ja sogar noch viel schlimmer. Es war doch mal ein Untersuchungsausschuss zu bestimmten Einsätzen in Jugoslawien, wo dann einfach behauptet wurde, die Bänder wären halt gelöscht worden, weil das Backup-System ausgefallen wurde und man danach die Bänder nicht mehr zusammensetzen konnte, und dann konnte man gar nichts mehr untersuchen. Nee, ich glaube, es ging um die Kurnast-Affäre. Da
ja, hat stimmt, jemand da sind mal ja Bänder
eine Anfrage gemacht und dann haben sie die Bänder einfach gelöscht. Und ich meine, dass jeder von uns Nerds weiß, wie lächerlich sowas ist. Ich meine, Backup macht man immer doppelt, und gerade von so wichtigen Daten zu behaupten, die Bänder werden gelöscht, das kann eigentlich nur behaupten, die hatten keine Lust, die Sache rauszugeben, und haben das behauptet. Mhm. Und Ich meine, wenn sie mit solchen Methoden durchkommen, dann müssen wir uns gar nicht mehr wundern, wenn wir irgendwann gar nichts mehr kontrollieren können und in einem totalen Überwachungsstaat sind, wo Politiker, Geheimdienste, BKA machen können, was sie wollen. Weil wir können die einfach gar nicht mehr kontrollieren.
Aber können wir uns denn nicht auch ein bisschen freuen, erstmal eine Zwischenpause freuen, dass erstmal schon mal ein bisschen wieder was in, also dass schon Gehör stattgefunden hat, dass schon, ich denke schon, dass man sagen muss, dass die Richter am Verfassungsgericht Weitsicht gezeigt haben und sich ihr der Brisanz schon irgendwie bewusst waren. Dennoch, wie wir jetzt festgestellt haben, haben wir jetzt ganz viele Indizien gebracht, wo Gefahr droht für den Bürger, wenn er nicht Obacht walten lässt. Und also was ich sagen will ist, irgendwie, ich denke, wir können uns auch mal ein bisschen freuen und nicht immer nur irgendwie jetzt immer das Schrecklichste. Ich denke, ich habe mich schon ein bisschen gefreut, dass die Verfassungsrichter so entschieden haben und dass ich denke, es ist schon einfach eine PR-GAU, wie du schon sagtest, dass es inzwischen mehrere Gesetze gab, wo im Endeffekt die Politik zurückgepfiffen werden musste. Ja,
zwei. Man merkt, du bist im Rheinland aufgewachsen. Du musst dich auch mal wieder freuen können.
Muss ich auch mal freuen. Und ja, sonst macht das ist ja, sonst wird man ja porös. Also das bringt ja nichts. Aber ich denke wirklich, also der Punkt ist einfach, ich denke, das Entscheidende ist, um jetzt nochmal wieder ernst zu werden, also ich finde, es ist schon für unsere Politik ein PR-GAU, dass mehrere Gesetze irgendwie inzwischen irgendwie zurückgerufen werden mussten.
Ja, aber wen interessiert es? Wo ist der Aufschrei in der
Bevölkerung? Ja, ich denke, dass
wo sind die Rücktrittsforderungen?
Ja, aber was meinst du, so eine Rücktrittsforderung ist auch, weil dann melden sich jetzt zwei Hanseln und sagen, ich trete zurück und dann ist für dich die super, dann ist alles gut für dich. Das ist auch Augenwischerei.
Naja, ich meine, aber dann würde ich sagen, die haben das eingesehen, dass sie falsch gehandelt haben, sie haben die Konsequenzen gezogen und derjenige, der danach den Posten bekommt, der weiß, mein Vorgänger ist zurückgetreten, der passt dann besser auf. Aber wenn man halt sieht, dass wirklich nichts passiert, warum soll man sich dann noch an die Gesetze halten?
Ja, ich meine, ich gebe dir insofern recht, ich finde einfach moralisch, muss ich sagen, aus meiner Sicht wäre moralisch so eine Person schon verantwortlich, diesen Schritt zu machen. Und also ich würde es jeweils machen an deren Stelle, wenn ich so solche Gesetze machen würde. Und ich im Nachhinein feststellen muss, dass ich mein Handwerk nicht besonders beherrsche, weil ich Gesetze gemacht habe, die nicht nach unserem Baukastensystem, wir haben ja ein Grundgesetz, darauf basierend irgendwie richtig waren.
Wir spielen nochmal eine Runde Musik.
Wir sind von unserer Keimform ganz weg, ne?
Hallo, wir sind wieder zurück. Und zwar haben wir schon wieder einen Anruf gehabt. Schon wieder Ingo vom Verfassungsschutz.
Ich denke, das war der gleiche
wie eben. Der meinte, wir würden rumschwadronieren.
Ja, hat er vielleicht auch recht. Das tun wir gerne. Ne? Das ist nicht die erste Sendung, wo wir das tun. Aber er führte seine Frage, die er vorhin gestellt hatte, nicht ausreichend beantwortet, ob denn nun ein Verfassungsschutz oder irgendein anderes Gremium auf die Rechner in Deutschland zugreifen kann und B, ob man das dann vielleicht auch bemerkt.
Ja. Also juristisch gesehen, wir sind alle keine Juristen, so wie ich das Urteil jetzt gedeutet habe, geht das erstmal juristisch gesehen nicht. Weiß nicht, ob es jetzt hier kontroverse andere Meinungen gibt am Tisch.
Okay, juristisch nicht, technisch.
Technisch.
Also so erstmal nicht.
So erstmal. Also wenn du bestimmte Systeme...
Ich schwadroniere, hallo.
Ja, aber ich verstehe nicht. Theoretisch kann man auf jeden Rechner, der am Internet angeschlossen ist, auch zugreifen.
Hm. Auch der.
Auch mit der Firewall.
Also Firewalls können ausgeschaltet werden, können durchtunnelt werden, können umgangen werden. Ich meine, wer wirklich sicher sein will, sollte seinen Rechner halt nicht ans Internet anschließen.
Gut, dann, das hat aber auch nicht nur mit dem Internet zu tun.
Ja, es gibt auch andere Möglichkeiten, auf Rechner zuzugreifen.
Ne? Bluetooth-Schnittstellen zum Beispiel.
Ja, oder bei älteren Monitoren konntest du das Bild abgreifen, auch über längere Distanz.
Ja.
Oder wie wir das vorhin auch beschrieben hatten, meinetwegen mit einem Sender einbauen. Also eine Verwanzung könnte man ja auch. Also das ist dann aber schon wirklich ein Hardware-Eingriff.
Also wirklich sicher ist man nur, wenn man Hardcopies verwendet, keine Rechner.
Ja gut, aber jetzt auf seine, um nicht rumzuschwadronieren, wer hier beim Nerd Alert glaubt, dass jeder Rechner im Moment, dass Zugriff auf jeden Rechner im Moment besteht?
Meine Hand geht hoch.
Okay. Nein, okay. Also Verfassungsschutz Ingo.
Also ich will mal so sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass der Verfassungsschutz nicht oder vor allen Dingen Herr Schäuble, der sich das Internet ja ausdrucken lässt und einen Internetchauffeur hat, sicherlich nicht auf jeden Rechner dieses Landes zugreifen kann. Das könnte er so in der Allgemeinheit sicher.
Dass Tatsache, theoretisch irgendwie im letzten Quantil möglich ist.
Wir müssen erst mal klären, was ist ein Rechner?
Ah, komm. sagen wir es so, in der Allgemeinheit kann man diese Frage mit Nein beantworten und man kann sich aber auch nicht hundertprozentig sicher sein, dass der eigene Rechner nicht zufällig irgendwie genau das macht, was man nicht möchte. Das heißt, man kann nie sicher genug sein.
Gut, aber es gibt Maßnahmen, das Ganze zu versuchen, die Risiken zu minimieren. Also es ist ja schon allein das System, was du einsetzt. Weißt du, was dein System macht oder weißt du es nicht? Und da gibt es ja schon mal verschiedene Verfahren, da kommen wir wieder, da schließt sich der Kreis zu unserem Anfangsthema. Bei Open Source hast du wenigstens schon mal die Möglichkeit, dich nächtelang hinzusetzen und zu analysieren, wenn du es selbst kompilierst, was macht dein Programm?
Wer macht das denn schon?
Ja, das ist egal, es geht erst mal darum, ob du kannst. Ich meine, wer hört denn irgendwie Rechner ab? Macht da auch niemand. So, und bei so, ich nenne die jetzt mal Blackbox-System.
Wie?
Blackbox, Schwarzkasten.
Ja, ja, wie?
Das ist eine Firma, ne? Ich werde da ein bisschen vorsichtig.
Sag mal ein Beispiel.
Beispiel?
Sag ja, mal es gibt doch ein Windows. Ganz beliebtes
Betriebssystem genau.
Windows, das zum Beispiel auf fast allen Rechnern eingesetzt wird.
Ja. Genau.
Das Blackbox.
Genau, auch bei Mac OS haben wir bestimmte Teile, wo wir nicht wissen, was genau drin steckt. Also selbst da könntest du dich hingehen und aber das ist jetzt schon sehr mühselige Arbeit, versuchen zu reverse-engineeren, was das System macht. Wahrscheinlich würdest du bei der Komplexität irgendwann verrückt werden und nicht weiterkommen. Aber was ich damit sagen will, ist, es geht schon los, dass du die Risiken minimieren kannst, wenn du nicht willst, dass irgendwie jeder auf deinem Rechner, also dass nicht jeder so leicht draufkommt. Aber garantieren, wie schon Nerd 5 oder 4, 3, 1, 2, ich weiß schon wieder vergessen,
4
gesagt hat, wir können da nicht für garantieren als Nerd Alert.
Wir können da nicht für garantieren, es gibt Methoden, um ein bisschen mehr Kontrolle zu erlangen. Und es schadet nicht, sich Gedanken darüber zu machen, vernünftige Passwörter zu wählen, Verschlüsselung, den Rechner nicht in den Garten zu stellen oder den Leuten automatisch auszuliefern, die darauf physikalischen Zugriff haben. Also im Grunde gibt es ganz viele Maßnahmen und man kann sich nie sicher sein, es kommt eh immer darauf an, wie weit man seine Paranoia und Bedenken tragen möchte.
Die hat mich jetzt gerade doch nochmal gestreift und ich nehme das nochmal zurück, was ich gesagt habe, weil wer weiß, was die Hardware macht. Wer weiß, was mein Prozessor macht.
Stimmt, es gibt zum Beispiel Keyboard-Locker, die kannst du in die Tastatur mit einbauen und die kannst du per Software gar nicht mehr feststellen und die messen einfach, welche Tasten du gedrückt hast und übertragen das über so ein Funknetz dann an den kleinen grauen Spionagewagen, der
zu deiner Haustür steht. Hast du alle deine ISO-Schichten im Blick? Vom Strom hoch bis zum Protokoll vielleicht.
Wenn die ISO-Schicht 8 versagt, der Anwender, ne?
Kannst du durch Sturmmodulation Kommunikation mit deinem Rechner aufbauen?
Es ging schon vor 200 Jahren, als das Morsecode erfunden wurde.
Also sollten wir die Rechner vom Stromnetz nehmen?
Das auch.
Ich hoffe, das hat Ingo vom Verfassungsschutz geholfen. Wobei ich mich frage, wenn der Verfassungsschutz ist, müsste er das am besten wissen, was sie machen.
Vielleicht ich glaube, das Beratung. War ein Pseudonym, das muss er nicht ernst nehmen.
Ach, Ingo war nicht er. Der heißt anders, der Typ vom Verfassungsschutz. Gut, das war ja wieder eine sehr spannende, erstmal verschwörungstheoretische und nicht verschwörungstheoretische, indizenbehafte und wahrheitsbestätigende Sendung. Wir kommen, nähern uns dem Ende.
Ja, hört noch ein Liedchen.
Ich werde zu Hause meinen Rechner heute sofort aufschrauben, nochmal nachschauen.
Oh, ich glaube, der Verfassungsschutz ruft nochmal an. Geben wir ihm noch eine Chance? Okay, vielleicht schaffen wir das ja. Okay, Ingo, halt dich ran.
Der Nerd Alert. Heute haben wir echt, glaube ich, fand ich eine Reise gemacht. Also mit den Themen. Sehr lustig, sehr spannend. Ich habe ein paar Mal schön gelacht und auch manchmal geweint.
Wo genau hast du geweint?
Naja, okay, was für Gefahren.
Also das ist jetzt gemein. Also ich nehme natürlich die Gefahren, die mich als Bürger bedrohen könnten, schon sehr ernst.
Okay, da brauchen wir jetzt nicht nochmal wieder einsteigen. Nee. Ich weiß Bescheid.
Okay, und außerdem hast du nicht...
Wie hat es dir denn gefallen als zum ersten Mal dabei? Ich fand ja, das sehr also, toll. Ich hoffe, du bleibst dabei.
Es hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung.
Genau, in vier Monaten, muss ich schon sagen, in vier Wochen. Also, ich weiß nicht, vielleicht sind es auch fünf. Wir haben jetzt den März. Also auf jeden Fall jeden zweiten Monat im Mittwoch im Monat.
Wann die nächste Sendung ist. Aber ich komme vorbei.
Genau. Und das Schlusswort übergebe ich jetzt.
Ja, viel Spaß noch. Wir werden wohl nächste Sendung oder morgen bei Dr. Bunsen, der anderen Computersendung auf dem FSK, nochmal mit Ingo vom Verfassungsschutz sprechen und eine restliche Zweifel versuchen auszuräumen.
Ja. Also wenn euch diese Sendung gefällt, kann ich euch Dr. Bunsen wirklich nur ans Herz legen. Eine super Sendung. Ich höre sie mir ganz gerne an.
Und okay.
Dann schaltet rein.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.